Hallo und herzlich willkommen zum Feel Good Happy People Happy Planet Podcast. Mein Name ist Katrin Diekmann und dieser Podcast ist dafür da, dir Mut zu machen und aufzuzeigen, dass es die guten Dinge in dieser Welt tatsächlich gibt. Gerade in letzter Zeit, wo das Fernsehen und die Zeitungen wieder voll sind von den schlechten Nachrichten, von allem, was nicht gut läuft, ist es so wichtig, dass wir unseren Fokus auch dahin lenken, was gibt es denn für Dinge, für Projekte, für Menschen, die für das Gute kämpfen, die sich einsetzen, dass diese Welt für uns alle zu einem besseren Ort wird und wir einfach auch wieder zuversichtlicher in die Zukunft gucken können. Denn was passiert, wenn wir immer von schlechten Nachrichten umgeben sind und uns im Zweifel sogar von den schlechten Dingen gegenseitig die ganze Zeit erzählen? Wir bekommen Angst. Wir geraten in den Fight, Flight or Freeze-Modus und der macht, dass wir ja in so einer Art Starre einfach sind. Das heißt, wir wollen entweder flüchten oder wir frieren ein oder wir fangen an zu kämpfen und alles das macht, dass wir uns eben nicht mehr bewegen, dass wir nicht aufstehen und gucken, aha, was kann ich denn tun, was kann ich in meinem Leben tun, was kann ich für mich tun, was kann ich für meine Freunde tun, was kann ich für meine Familie tun, wie kann ich mich engagieren, wo kann ich für Themen, die mich interessieren, und das ist bei jedem super individuell. Die einen interessieren sich für Nachhaltigkeit, die nächsten für Tiere, für Tierschutz und so weiter. Es gibt so viele gute Dinge, aber diese Angst und dieser Modus, in den wir dann geraten, macht, dass wir unsere Selbstwirksamkeit verlieren und eben nicht losgehen und einfach nur noch da stehen und denken, oh mein Gott, es ist alles so furchtbar, die Welt ist so schlecht, wie soll da jemals wieder was Gutes bei rauskommen, dann tue ich eben gar nichts mehr. Und wir sind so viele Menschen und wir in Deutschland haben das Glück, wir leben in einem freien Land, wir können uns frei bewegen, wir können wirklich für unsere Themen losgehen und einstehen und was tun und was bewegen. Aber wenn wir die ganze Zeit von diesen schlechten Nachrichten umgeben sind und uns die im Zweifel auch noch selbst ständig erzählen, dann gehen wir nicht los. Dann denken wir, oh Gott, die Welt ist schlecht. Was kann ich schon tun? Ein Einzelner kann nichts tun und dann machen wir gar nichts. Und dieser Podcast ist dafür da, aufzuzeigen, was gibt es denn für coole Projekte? Wo gehen Menschen denn los für sich? Und ist das immer einfach? Nein, bestimmt nicht. Die stoßen genauso an ihre Grenzen und Limitierungen, aber sie tun was und sie kommen in eine Selbstwirksamkeit und das macht ganz viel mit dem eigenen Leben. Weil du eben nicht mehr die ganze Zeit da sitzt und denkst, ich kann nichts tun und dieses Ohnmachtsgefühl hast, sondern weil du Erfolge sehen wirst. Du wirst rausgehen und anfangen mit irgendwas und du wirst sehen, hey cool, jetzt habe ich einem Pferd zum Beispiel geholfen und das ist ein richtig gutes Gefühl. Auch zu helfen ist ein richtig, richtig gutes Gefühl. Das macht was mit einem. Probiert es mal aus. Und wenn es nur ist, dass ihr dem Nachbarn oder der Nachbarin bei irgendwas helft oder irgendwas aus der Küche ausborgt, das ist ganz egal. Dieses Aufstehen und sich wieder dahin wenden, was kann ich tun, was kann ich machen, ist unglaublich wichtig und gibt uns Kraft zurück, die wir brauchen, wenn wir diese Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Und was bedeutet es jetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Es bedeutet, dass wir dahin schauen, wo gibt es denn bereits gute Dinge, wo gibt es schöne Projekte, was kann ich für mich tun, was kann ich im Alltag tun? Und da ergeben sich schon so viele Möglichkeiten. Und eins ist doch klar, wenn jemand was Gutes rausbringt, wird daraus in der Regel was Gutes entstehen. Es wird daraus niemals was Schlechtes entstehen. Nehmen wir ein ganz kleines Beispiel. Angenommen, ihr lächelt jemanden an und wünscht ihm einen schönen Tag, dann ist das eine richtig gute Sache. Das kostet nicht viel. Man muss dafür nicht reich, groß und berühmt oder sonst was sein, sondern ihr könnt diesem Menschen den Tag ein kleines bisschen erhellen, erleichtern. Und wer weiß, jeder von uns hatte schon schlechte Tage. Und wie schön war das, wenn man in dem Moment auch einfach angelächelt wurde und man das Gefühl hatte, okay. Und dann entspannt sich was in einem und Gutes wird immer noch mehr Gutes bringen. Wenn du angelächelt wurdest, ist die Wahrscheinlichkeit doch viel höher, dass du zu dem nächsten Menschen, den du triffst, dass du dem eben auch ein Lächeln schenkst. Und Ich glaube, wir haben ganz oft das Gefühl, wir müssten so groß sein, wir müssten so reich sein, wir müssten so mächtig sein und ansonsten könnten wir nichts tun. Und genau das ist falsch. Das stimmt einfach nicht. Wir können so unglaublich viel machen, jeder da, wo er gerade steht. Und wenn wir uns alle zusammenschließen, dann wird es besser werden für uns alle. Dann kommen wir raus aus der Ohnmacht, aus diesem Oh-mein-Gott-Gefühl hin zu, oh ja, richtig cool, da geht was, da kann ich was bewegen, das macht einen krassen Unterschied. Man hat das Gefühl, okay, ich habe richtig was geleistet und das ist ein richtig, richtig gutes Gefühl. Jetzt springen wir aber rein in das heutige Thema und zwar gibt es wieder ein Interview und es ist so cool, es ist so ein tolles Projekt, ich bin wirklich wahnsinnig begeistert, denn wo gibt es schon sowas, denkt man sich, zu gut, um wahr zu sein und dann gibt es das doch. Ich spreche heute mit Yoshi, der arbeitet bei Wilderness International, eine richtig coole Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die letzten 2,8% unberührte Natur, Urwälder zu schützen und in eine Stiftung übergehen zu lassen, sodass sie für die nächsten Generationen garantiert geschützt ist. Wer sich jetzt schon denkt, Urwald finde ich richtig gut, ist ein richtig cooles Thema, habe ich total Bock drauf. Urwald zu schützen ist so, so wichtig. Dann seid ihr hier genau richtig. Und jetzt schon mal noch eine richtig gute Neuigkeit. Ihr könnt für nur einen einzigen Euro einen Quadratmeter Regenwald, Urwald, unberührte Natur schützen. Und das auf eine super transparente Art. Das ist einfach wirklich, wirklich Hammer. Mir haben manchmal in dem Interview so ein bisschen die Worte gefehlt, weil ich dachte, es ist so großartig. Aber hört es euch an, es ist richtig, richtig gut. Yoshi wird davon erzählen, wie es auf Expeditionen ist und wie das Projekt nach und nach immer größer geworden ist. Auch hier, von wem ist es damals ausgegangen? Von einer einzigen Person. Eine einzige Person, Kai, hat sich damals gedacht, ich möchte Urwald schützen, wie kann das gehen? Und dann hat er damit angefangen. Bei Null, ganz von vorne, so wie jeder von uns ganz am Anfang beginnt. Wir sehen ganz oft hinterher immer nur noch das, was jetzt da rausgekommen ist. Aber wie viele Jahre diese Menschen schon für ihre Sachen gehen und dass es auch ganz normale Menschen sind, die ganz am Anfang angefangen haben, das vergessen wir manchmal. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Interview. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Bis bald. Hallo Yoshi, ich freue mich total, hier heute dieses Podcast-Interview mit dir aufnehmen zu können. Du arbeitest bei Wilderness International. Springen wir direkt rein. Sag gerne einmal, wer du bist und stell auch gleich am besten Wilderness International vor.
Ja, hallo an alle Zuhörer. Ich bin Johann Georg oder wie mich alle nennen, Yoshi, und bin seit ein paar Jahren jetzt bei Wilderness International dabei und ja, arbeite hier im Bereich Kooperation. Bin also der Ansprechpartner für ganz viele Firmen oder Organisationen, die gemeinsam mit uns die letzten bedrohten Wildnisgebiete der Erde schützen wollen. Und ja, habe das so zu meiner Passion oder von der Passion und Leidenschaft zum Beruf auch gemacht, Unternehmen zu beraten, Umweltschutz für jeden zugänglich zu machen, vielleicht auch positiv zu besetzen, um eine schöne Geschichte zu erzählen, um transparent und vor allem wirkungsorientiert der Nachwelt was zu hinterlassen. Und das ist jetzt meine Aufgabe hier und deswegen freue ich mich, dass wir hier mal Raum haben, darüber zu sprechen mit dir. Vielen Dank.
Ja, sehr schön. Was genau macht Wilderness International?
Ja, also wir sind eine gemeinnützige Stiftung. Wir wurden gegründet in Dresden, sitzen aber nun auch in Berlin, in Kanada, in Peru, haben Menschen in der ganzen Welt, die für uns arbeiten, ob in Costa Rica, im Homeoffice oder in Vietnam, und sind ein Team von 30 MitarbeiterInnen weltweit, die sich einer Sache verschrieben haben, die letzten 2,8% der intakten Landoberfläche zu schützen. Und das machen wir, indem wir die Gebiete, die bedroht sind, aber gleichzeitig intakt, vor allem mit hoher Biodiversität behaftet oder dadurch auszeichnen, dass wir diese Gebiete rechtssicher kaufen, und zwar per Grundbucheintrag. Das heißt, Wildes International gibt es einmal in Deutschland, wo wir viele Spenden sammeln, und dann aber auch in Peru einmal und in Kanada, also drei Schwesterstiftungen, die zusammen immer im Grundbuch stehen und eben eines sicherstellen wollen, den generationenübergreifenden Schutz dieser Gebiete, weil die besonders einzigartig sind durch ihre Artenvielfalt und ganz wichtig für unser, ja, sagen wir mal, geregeltes Weltklima und deswegen eine tiefhängende Frucht sind im Kampf gegen Klimawandel. Und ja, da sind wir alle ziemlich begeistert dabei und leisten da auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Ich denke, so ist die Stiftung groß geworden und wir sind alle Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen, ob aus dem Forst- oder Nachhaltigkeits-Umweltbereich, aus dem Tourismus oder aus dem Startup- oder Gründungsbereich, aus der Pharmazie oder wo auch immer. Menschen mit der gleichen Passion finden sich hier zusammen und möchten eben was bewegen. Neben Umweltschutz haben wir noch zwei andere wichtige Themen. Das ist der Bereich Umweltbildung. Also wir nutzen das wirklich, unser Projekt, um überhaupt Umweltzerstörung und den positiven Effekt, den man darauf aber haben kann, eben ja hinzuweisen, und setzen uns dann eben auch für Forschung ein, also handfest in unseren Gebieten, um Arten zu beforschen, wie in unserem Forschungszentrum im Secret Forest in Peru. Und das sind so, glaube ich, die drei wichtigsten Funktionen, die die Stiftung hat. Und sie möchte das eben besonders lange generationenübergreifend, wie ich schon sagte, sicherstellen. Und das ist eben die Vision hier, dass bis 2050 diese Gebiete ja eigentlich allesamt zu kaufen und unter Schutz zu stellen. Natürlich nicht alleine, sondern mit ganz vielen Menschen, die hier entweder zuhören oder in Zukunft noch dazukommen.
Super schönes Ziel und gleichzeitig auch ein bisschen schockierend. Du hast gesagt, nur noch 2,8% sind tatsächlich richtig intakte Natur. Und ja, umso schöner, dass das bei euch geschützt werden kann. Warum genau ist es eine Stiftung?
Also wir sind eine Stiftung als Organisationsform, weil die Stiftung den besten Rahmen für einen langfristigen Horizont überhaupt für ein Projekt oder eben vor allem für den Erhalt von bestehenden Urwäldern bietet. Weil hier wird keine einzige Person oder ein Interesse herausgesteuert, sondern das ist immer eine Gemeinschaft, die hier entscheidet. Es gibt auch einen unabhängigen Stiftungsrat, der sozusagen die Arbeit dann auch bewertet. Und am Ende haben wir vor allem eine Satzung, sind der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Und das sind alles Themen, die extrem wichtig sind und eben so ein langfristiges Projekt, wie wir das vorhaben, dann auch sicherstellen zu können. Weil ansonsten gibt es viele Menschen, die vielleicht Gebiete kaufen und dann in der Nachfolgergeneration schon wieder vielleicht die Erben das anders bestimmen. Und das ist gar nicht unser Interesse, sondern wir möchten das wirklich sehr, sehr langfristig denken, das Thema. Und genau deswegen sind wir eine Stiftung. Außerdem die älteste Organisationsform überhaupt, die in der Welt besteht. Da haben wir einen wunderbaren Impact Report, da kann man auch nochmal nachlesen. Also gibt es schon fast 1000 Jahre, ne?
Ja, mega, super gut. Und auch so schön, dass es dann über die Leute, die es gegründet haben oder die jetzt da arbeiten, hinaus erhalten bleibt. Also ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig.
In Peru, in unserem Gebiet, tatsächlich sogar unberührt seit vielen Jahrtausenden. Und da sind wir halt ganz stolz drauf, dass wir diese Gebiete dann erhalten können, weil das Leben oder das Gedächtnis der Natur, was sozusagen der Begriff Artenvielfalt dann ja auch Ausdruck verleiht, natürlich dort enorm lang ist. Wieder, sagen wir mal, bei uns in Nordeuropa, das Gedächtnis ein bisschen kleiner ist durch zum Beispiel eine Eiszeit oder so, die dort in Peru vielleicht länger her ist. Und deswegen ist das ganz wichtig, ja, dass man dieses Gedächtnis der Natur erhält und vor allem dadurch die Resilienz von Ökosystemen stärkt, weil nur durch ein artenreiches Ökosystem, ja, können wir eben da, wie soll ich sagen, den Schutz auch sicherstellen, dass es nämlich sich selbst trägt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja als Menschen nie unbedingt einwirken und müssen das auch gar nicht. Und deswegen ist Artenreichtum ganz wichtig.
Das hatten wir hier im Podcast tatsächlich auch schon mal. Und ist es dann nicht vielleicht auch so, dass, also ganz viele Regenwälder oder ganz viel Fläche ist ja schon zerstört, dass sich dann aus diesen eben intakten Gebieten die Natur, die Tiere, die Pflanzenwelt eben Gebiete auch wieder zurückerobern kann? Also ganz oft ist ja auch so von Renaturierung die Rede. Vielleicht da in Verbindung auch nochmal die Frage, warum ist es dann eigentlich so wichtig, eben die Gebiete zu erhalten und nicht zu sagen, okay, und wir setzen ganz stark auf Renaturierung oder wir pflanzen eben neue Projekte. Das sieht man ja jetzt im Moment auch überall, kauf dieses und jenes Produkt und du pflanzt einen Baum. Also warum ist es eigentlich viel besser und auch uneigentlich viel besser, eben die Gebiete, die da sind, zu erhalten?
Naja, also die Natur heilt sich natürlich am allerbesten selbst. So ist es ja bis heute und man muss da als Menschheit oder als Individuum überhaupt nie eingreifen. Aber das geht weit über unser Empfinden hinaus, denn die Natur, die geht natürlich in ganz anderen Zyklen voran, nämlich in Hunderten, in Tausenden von Jahren. Zum Beispiel so eine Paranus, wie du sie hinter mir sitzt im Amazonas siehst, die wird 800 Jahre alt und so lange können wir Menschen meistens gar nicht abwarten. Wir wollen einen Erfolg sehen innerhalb unserer Lebenszeit und deswegen greifen wir extrem viel ein. Und es ist auch so, dass die Gebiete, die jetzt sicherlich abgeholzt werden, irgendwann wieder renaturiert werden oder sich selber renaturieren. Manchmal sind sie extrem zerstört, also unwiederbringlich zerstört. Und das zwar meistens, ne, aber manchmal ist richtig Bodenerosion und tatsächlich ein Zerstörungsgrad erkennbar, der nie so einfach wieder umzukehren ist. An vielen Stellen kann die Natur sich auch selber wieder heilen, wenn das nur kleinere Stellen sind. Aber tatsächlich ist es viel sinnvoller, das zu schützen, was schon da ist, was sich über Jahrtausende entwickelt hat, gerade mit dem Hinblick auf das Thema Artenvielfalt und Gedächtnis der Natur, als jetzt irgendwo was neu zu pflanzen, weil das schafft die Natur von völlig von alleine und da braucht es uns dazu gar nicht, sondern eigentlich nur Geduld von unserer Seite.
Okay, ja. Ja, und das ist ja manchmal beim Menschen ein bisschen schwierig, oder? Bei jedem Einzelnen.
Ja, tatsächlich, aber man kann auch mit wenig Geduld heute jetzt schon was richtig Gutes tun. Man kann auf unsere Seite gehen, man kann auf jetzt Wald schützen klicken und in Kanada den temperierten Küstenregenwald schützen oder den tropischen Amazonasregenwald in Peru und heute einen Impact haben. Also man muss da nicht wirklich lange warten, zumal viele von diesen Aufforstungs-Renaturierungsprojekten eine Klimawirksamkeit und darum diese zwei Begriffe wären vielleicht ganz, ganz sinnvoll, nämlich einmal klimawirksame Maßnahmen, die man da ins Spiel bringt und auch klimarelevante Ökosysteme, die man schützt. Also das ist beides wirklich wichtig, weil wir haben ja ein Ziel, nämlich tatsächlich den Wandel, den wir da gerade verzeichnen, ein Stück weit abzubremsen, aufzuhalten, umzukehren, wenn es denn überhaupt möglich ist. Und dazu sind die Urwälder dieser Welt eine der wichtigsten Hebel und vor allem eine der einfachsten, die wir umsetzen können. Und da würde ich gerne für werben, dass man sich dafür eben einsetzt und jetzt schon was tut. Das geht ganz einfach und mit wenigen Klicks, weil eines unserer großen Themen ist eben Digitalisierung, weil wir tatsächlich jedem Spender auch seinen Impact nachweisen wollen und dass unser Verständnis von Transparenz ist. Und dafür kann man uns gerne mal besuchen.
Okay, das heißt, man kann Regenwald mit euch gemeinsam schützen? Kann man Regenwald eventuell bei euch kaufen? Erzähl.
Ja, also kaufen kann man den nicht. Der bleibt immer im Eigentum der Stiftung, ganz wichtig, wie ich vorhin gesagt habe. Und man kann, oder jede Frau, jeder Mann, überall auf der Welt kann eine Patenschaft übernehmen, kann quasi einen Quadratmeter Regenwald oder ganz viele adoptieren und das auf Lebenszeit. Es ergeben sich keine Pflichten daraus, sondern eigentlich nur, sagen wir mal, Dankbarkeit vom Wald und von uns. Und wir kümmern uns dann um das Gebiet. Tatsächlich ist es so, dass wir, bevor wir ein Gebiet verpaten können, das natürlich schon erkundet haben, gekauft haben, vor allem digitalisiert haben. Das heißt, wir befliegen das mit Drohnen, geben der Quadratmeter Größe oder überhaupt, die man dann eben schützt mit uns oder den einzelnen individuellen Quadratmetern dann Geokoordinaten, dass man die auch einsehen kann. Und man kann sozusagen auch nach Peru oder nach Kanada mit einem GPS-Gerät und sich den Quadratmeter anschauen, nachprüfen, ob der noch steht. Und da wird man sich sehr freuen, weil tatsächlich an dem Punkt, wo dann die erste Spende eintrifft bei uns, auch das Versprechen natürlich dann da ist, dass dieser Quadratmeter stehen bleibt. Und wir fahren ja regelmäßig hin, schauen uns das an, haben WaldhüterInnen vor Ort, die das Ganze auch kontrollieren und sind eben vor Ort immer wieder unterwegs und genau, stellen den langfristigen Schutz dann nach der Spende natürlich einfach nur noch her.
Okay. Das heißt, man kann sich entscheiden, einmal in Kanada was zu adoptieren oder eben in Peru und dann auch so viele Quadratmeter, wie man möchte, von einem Quadratmeter bis zu, gibt es eine Obergrenze?
Das wurde noch nie gefragt. Nee, also eine Obergrenze gibt es nicht tatsächlich. Für Organisationen natürlich spannend, aber in der Regel spenden die Leute bei uns zwischen 50 und 1.000 Euro aus Privathand. Natürlich auch einige mehr, aber vielen ist das Thema wichtig. Wir verzeichnen halt ganz viele Familien und Kinder, die sich für das Thema engagieren, aber eben Privatpersonen, die einfach intrinsisch total motiviert sind und unser Projekt cool finden, uns auch schon eine ganze Weile folgen, weil ein Vorteil der Digitalisierung ist ja, dass man tatsächlich alles nachvollziehen kann. Und wenn man eine Weile dabei bleibt, dann kriegt man natürlich unsere Geschichte wirklich gut mit. Und das überzeugt dann doch viele mitzumachen, weil das Projekt tatsächlich so transparent wie möglich aufgebaut sein soll. Ne?
Ja. Was kostet es, wenn ich einen Quadratmeter oder fünf Quadratmeter Regenwald bei euch adoptieren möchte?
Ja, also die Patenschaft für einen Quadratmeter kostet einmalig 1 Euro und stellt aber den langfristigen Schutz wieder. Also das ist tatsächlich ein einmaliger Beitrag. Da muss man auch, da kommt nichts weiteres dazu. Inkludiert sind ein Großteil natürlich für die Expedition, den Landkauf an sich, also die Findung dieses Gebiets, weil es ist ja gar nicht so einfach. Es ist nicht irgendwo eine Börse, wo man bedrohten Regenwald kaufen kann, weil genau das ist eben unsere Arbeit, diese Gebiete auch zu finden und dann rechtssicher zu kaufen. Und dann geht ein Teil in Umweltbildung, in Kommunikation und natürlich auch in die Verwaltung, das ist klar. Aber der überwiegende Teil dann eben tatsächlich in den Landkauf selbst. Und ja, dann ist man Pate und kann sich wirklich schätzen, dabei zu sein.
Aber ich finde das ganz schön günstig. Also, oder nicht? Also, kommt nur mir das vor, ich weiß es nicht. Da können die Leute gerne mal was zu schreiben oder Feedback geben. Aber ich finde, 1 Quadratmeter intakter Regenwald geschützt innerhalb einer Stiftung für ja hoffentlich die nächsten ganz, ganz vielen Jahre, klingt unfassbar günstig. Also wie oft gibt man mal hier 2 Euro aus, da 3 Euro, hier 10 Euro, da 5 Euro? Das ist dann ehrlich gesagt schon eine ziemlich coole Sache. Ne? Erst recht, wenn man sich das dann mit seinen Koordinaten angucken kann. Das ist schon schön.
Ja, man bekommt auch einen Link, kann dann wirklich so richtig auf die Karte den Quadratmeter auch noch sehen. Und das Schöne ist, dass diese einzelne oder die vielen Quadratmeter natürlich nur gemeinsam wirken und aber gemeinsam extrem viele coole Sachen für uns jeden Tag zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel saubere Luft, frisches Wasser, wie eben Artenreichtum und ganz viele von diesen SDGs, die da draußen immer erfüllt werden wollen, diese Social Development Goals und am Ende einfach richtige Ökosystemleistungen sind, genau, die man jeden Tag konsumiert, Dienstleistungen, und die sind völlig selbstverständlich, und an der Stelle sagen wir, es ist echt mal Zeit, auch was zurückzugeben, und das kann man halt bei uns tun, ja. Und darüber hinaus, habe ich ganz vergessen, bindet jeder Quadratmeter 60 Kilogramm CO2 und bleibt natürlich in dieser lebenden Biomasse, die es ist, gebunden. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Ne?
Ja, ganz mega. Ja, ganz viele Leute sind ja auch gerade in der Urlaubszeit irgendwie so ein bisschen ja darauf aus oder würden ganz gern ihren CO2-Urlaubsreisen-Ausstoß doch wieder so ein bisschen gut machen. Und ich finde, dann ist es doch auch eine sehr nette Idee. Also wenn man
kann man machen bei uns. Zum Thema Umweltbildung haben wir verschiedene CO2-Rechner. Ja, zum Thema Reise haben wir ein paar coole Umweltbildungstools entwickelt, wie zum Beispiel den CO2-Rechner, den es unter www.thankyounature.org zu finden gibt, gerade speziell für das Thema Reise. Dort kann man seinen Fußabdruck mal eintippen in wenigen Minuten, bekommt ein Ergebnis, vielleicht auch mit Optimierungs- und Reduktionsmöglichkeiten fürs nächste Mal, was ja ganz entscheidend ist. Eigentlich Schritt Nummer 1, und dann kann man aber dort seinen Fußabdruck natürlich auch ausgleichen, nämlich mit dem Schutz bestehender alter Ökosysteme, was sehr, sehr sinnvoll ist.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt klingt die Idee im ersten Step eigentlich, ich weiß, da hängt eine ganze Menge Arbeit dran, aber so einfach, dass man sagt, okay, man kauft bestehende Ökosysteme, erhält die und tut einfach nichts. Denn wie gesagt, ganz oft ist der Mensch ja irgendwie so hasselig unterwegs und will machen und tun und so weiter. Wer war die erste Person oder wer hat damit angefangen? Wie kam das Ganze?
Ja, also angefangen hat das Ganze mit unserem Gründer und Visionär Kai Andersch, Forstwissenschaftler hier aus Dresden, der sich mit 25 Zustiftern die Reise gemacht hat, eben genau diese Idee umzusetzen. Am Anfang wurden relativ viele Spenden über Spendenläufe gesammelt. Das hat sich mittlerweile geändert und wir sind eben sehr digital unterwegs. Genauso wie das ganze Fundament der Stiftung sich auch über viele Jahre, nunmehr 15 Jahre entwickeln konnte, sodass wir nun an dem Punkt sind, wo wir wirklich richtig wachsen als Gemeinschaft, als Schutzgebiet, aber eben auch als Projekt und immer größer werden. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Reise, die jetzt schon sehr lange besteht und entspringt wahrscheinlich aus einer fachlichen Idee, tatsächlich Waldschutz von dem Forstwissenschaftler gedacht, in vielen, vielen Baumjahren sicherzustellen und jetzt kein Projekt zu sein, was über 30 Jahre irgendein Zertifikat erfüllt, sondern wirklich eben die Natur in den Fokus nimmt und an der Stelle eben auch sicherstellt. Und ich glaube, gerade in so vielen Jahren oder langfristigen Zyklen, Kaskaden, Dekaden gedacht, ist unser Projekt dann eben auch erfolgreicher.
Ja. Warst du persönlich schon mal auf einer Expedition?
Ja, ich durfte schon 3-mal mitfahren. Das war richtig, richtig lebensverändernd. Absolutes Abenteuer. das allererste Mal in Kanada und das hat mich nachhaltig geprägt. Seitdem bin ich in der Stiftung aktiv und bin begeistert gewesen von dieser Natur, der ich noch nie so gegenüberstand, weil man hier ja eigentlich in Deutschland so einen Wald kennt, wo man so durchlaufen kann. Dort muss man sich den Weg durchbahnen. Dort gibt es ganz viele verschiedene Generationen, die nebeneinander in dem Wald koexistieren, Pflanzen, Tiere, die voneinander abhängen. Und es ist ein sehr sensibles Ökosystem mit extrem alten Lebewesen, die ich so in der Form noch nie gesehen habe. Und dann war ich zweimal in Peru. Und dort ist es ein ganz anderes Gefühl, alleine mit der Umgebung klarzukommen. Und man merkt so richtig, okay, das ist hier gar nicht so mein Home-Turf. Das ist von den Arten, die da unterwegs sind und auch so vom Klima natürlich schon was ganz anderes. Aber extrem spannend, also einen Sonnenaufgang über den Baumwipfeln zu sehen und die Tiere aufwachen zu hören und die Flüsse und Bäume zu sehen. Das war extrem spannend und ich muss ehrlich sagen, deswegen würde ich das gerne mal wieder machen. Ich kann nur jedem empfehlen, tatsächlich so ein Erlebnis auch mal zu machen, ob nun in der Natur in Deutschland vielleicht oder auch mal irgendwo anders und das vielleicht auch zu suchen, weil das ist ein Stück weit auch der Vorteil von unserem Projekt. Man kann es halt anfassen, man kann da hinfahren, das besuchen, hinter die Kulissen schauen. Nee, ohne Grund setzen wir uns für eine wissenschaftliche, genaue Arbeit ein. Deswegen betreiben wir auch Forschung und haben eine richtige Forschungsstation in Peru. Und die kann man jederzeit besuchen, für eine Masterarbeit zum Beispiel und auch Teil des Projekts werden.
Okay, also könnte theoretisch auch ich schreibe jetzt keine Masterarbeit mehr, Gott sei Dank, aber könnte auch theoretisch ich mich bewerben und mir das bei euch angucken?
Ja, naja, also du kannst ja jederzeit aus freien Stücken in die Nähe des Schutzgebiets fahren und mit dem GPS-Gerät dann natürlich auch dorthin. Da würden wir dir schon helfen und die SpenderInnen, die jetzt wirklich Lust bekommen haben, da mal hinzukommen, da habe ich auch eine relativ konkrete Idee, wie man da hinkommt und wie man das auch schafft ohne unsere Hilfe. Aber an der Stelle können sich die Leute gerne melden. Kann jeder hinfahren.
Ah, okay, cool. Doch ein sehr, sehr nahbares Projekt. Erzähl uns nochmal, also ich würde gerne nochmal rein in deine Expeditionserfahrung, weil das wirklich mega schön klingt. Wie läuft das ab? Geht ihr mit Rucksäcken und Zelten los? Was braucht man für eine Ausrüstung? Vielleicht auch gerade, wenn ihr neue Gebiete erkundet. Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also wir haben natürlich das Glück, über viele Jahre Expeditionserfahrung gesammelt zu haben und auch vor allem einige Partner gesammelt zu haben, die uns mit Ausrüstung unterstützen. Und die ist auch extrem wichtig, weil die Gebiete, wo wir unterwegs sind, sind natürlich zu dem, was wir sonst gewohnt sind in Deutschland, sehr lebensfeindlich. Eigentlich gar nicht lebensfeindlich, aber tatsächlich relativ anstrengend, ne? Und da ist natürlich gute Ausrüstung ganz wichtig. In Kanada und auch in Peru ist es so, dass man sich in diese Gebiete nur mit dem Boot, meistens nur mit dem Boot nähern kann. Also es gibt da jetzt keine Straße bis dahin, weil das ist ja wirklich abgelegene Wildnis. Und dann braucht man schon mal wasserdichte Rucksäcke oder Taschen, wie von Urtlieb zum Beispiel, die von uns zur Verfügung gestellt werden. Man braucht Zelte, Schlafsäcke, die das Ganze aushalten. Also da haben wir auch unsere Partner oder eben besonders wichtig Kleidung, die so ein Stück weit mückenresistent ist, wie von Crackhoppers, die uns jedes Jahr immer wieder unterstützen und für jede Expedition ausstatten. Also es ist wirklich wichtig für uns, erhöht den Komfort und vor allem die Sicherheit der Expedition, wenn man doch das richtige Equipment hat. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen.
Nee, bitte. Hör mal, wir haben einen Podcast. Ich finde es mega interessant. Erzähl ja. Doch, unbedingt.
Ja, also da, wir haben eigentlich relativ viel Equipment mit. Man müsste jetzt mal ein Bild zeigen. Vielleicht kann ich dir das noch nachliefern, wo mal so ein Expeditionsschiff oder Boot gezeigt wird, was da alles abgeladen wird. Das sind also riesige Packsäcke mit ganz viel Equipment. Ob es nun Hängematten sind, Expeditionsnahrung von Adventure Menü, ne, oder Zelte, wie jetzt gerade auch von Heimplanet, einer unserer Partner, die ziemlich gut funktionieren in den Gebieten meistens. Und da sind wir extrem stolz, ne? Auf der einen Seite, dass wir dort sind, auf der anderen Seite mittlerweile mit richtig gutem Equipment, weil das in der Vergangenheit gerade am Anfang natürlich auch anders gewesen ist. Da bin ich zwar jetzt nicht so oft dabei gewesen, aber ich habe die Expedition natürlich gesehen und fachkundiges Personal war immer dabei, aber eben die richtige Ausrüstung, ich glaube, die haben wir jetzt seit ein paar Jahren eben auch. Und das ist ganz wichtig, weil wir fahren jetzt natürlich viel öfter in die Gebiete als früher und unser Team ist viel größer geworden und dementsprechend, ja, brauchen wir diese ganzen Sachen. Jetzt kommen dazu noch viele technische Tools, sage ich mal, wie zum Beispiel Drohnen. Also ein ganz großer Hauptbestandteil unserer Arbeit besteht in der Digitalisierung für die Transparenz. Da haben wir zum einen DJI, die uns Drohnen zur Verfügung stellen für die Waldhüter vor Ort, dass die eben durch den Regenwald manövrieren können, größere Gebiete bewachen können beispielsweise. Wir haben Quantum Systems, die uns eben die Drohnen zur Verfügung stellen, damit wir die Gebiete richtig digitalisieren können. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Staubsaugerroboter, der durch die Wohnung fährt mit so einer Karte. Und so ungefähr kann man die auch programmieren. Das macht unser lieber Tom. Und bringt dann aber eine riesige Drohne in die Luft, die eben die Gebiete abfliegt und Bilder schießt und dann am Ende zusammensetzt. Also das sind ganz wichtige einzelne Teile der Arbeit, die es uns ermöglichen, auch den Schutz wirklich bei jedem Spender dann anzubringen. Und ja, darüber hinaus installieren wir jetzt zum Beispiel einen Sensor oder mehrere Sensoren, die eben Chemikalien in der Luft analysieren, also Brandschutzsensoren sind an der Stelle, die aber vor allem menschliche Aktivität nachweisen können. Und da hoffen wir auch nächstes Jahr noch ein anderes System zu installieren, was eben dann Geräusche analysiert, um so ein Biodiversity Monitoring auf der einen Seite darzustellen, auf der anderen Seite natürlich auch wirklich vor Gefahren zu warnen. Und das sind relativ viele Neuerungen, die jetzt jedes Jahr so ein Stück weit dazukommen zum Thema Digitalisierung und am Boden natürlich Wildtierkameras und so weiter, die bestimmte Arten dann auch sichten. Also da haben wir schon ganz schön viel Equipment dabei manchmal. Und wenn man jetzt bei uns auf Instagram oder Facebook tatsächlich dabei ist, dann sieht man das auch. Also meistens kommen wir damit wirklich viel, viel, viel Gepäck in so einer Expedition dann erstmal an, ne?
Hey. Und gibt es dann verteilt solche Camps?
Naja, also es gibt verschiedene Expeditionsstile. Entweder man fährt halt an eine Stelle, ist dann dort meistens an einer Stelle, baut ein Camp auf und beforscht dann die nähere Umgebung, also macht zum Beispiel Baumvermessungen. Wir hatten in der Vergangenheit auch die sogenannten Umweltbotschafter dabei, nämlich Kinder, die sich beworben haben bei uns für Experimente, die sie dann durchführen über einen gewissen Zeitraum und wirklich mit nach Kanada gekommen sind, in die Wildnis hinein. Und das war eben was ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, das gibt es in der Form auch sonst nirgendwo. Und das waren eher Expeditionen, die sich so an einer Stelle bewegt haben, wo man die Natur dann aber wirklich richtig intensiv an dieser Stelle dann auch erlebt hat. Und dann gibt es aber Expeditionen, die sind auch eher so zur Erkundung gedacht, um größere Gebiete zu erkunden und Gebiete zu finden, die wir auch schützen können. Die sind dann tatsächlich an mehreren Stationen und da wird das Camp immer wieder auf- und abgebaut. Und die sind natürlich wirklich jedes Mal anders, kann man schon sagen, aber es sind immer ganz viele Powerbanks dabei. Immer irgendwie so ein Wecker, der sagen wir mal, nach 3, 4, 5, 6 Stunden Schlaf dann schon wieder klingelt und ganz viel Motivation, weil die Arbeit natürlich sehr anstrengend ist. Ne? Also das Team kommt gerade wieder von einer Expedition aus Kanada und die haben echt extrem schöne Sachen erlebt, wie ich vorhin schon erfahren habe und ja, sind aber auch platt und müssen sich jetzt erstmal ausruhen.
Okay, alles klar. Wie lange dauert so eine Expedition? Also gibt es bestimmt auch Unterschiede. Wie lange warst du unterwegs?
Ich war meistens so, sagen wir mal, 10 bis 14 Tage. Ja, ja. Man muss sich jetzt mal akklimatisieren, soll sich auch lohnen und man muss einen guten Eindruck bekommen. Dort vor Ort, aber einfach nur deswegen, weil das nie wirklich mein Kernbereich ist, sondern ich bin dafür zuständig, Firmen und Organisationen zu betreuen und die Spendengelder zu sammeln, dass wir auch die Gebiete kaufen können. Und deswegen ist es gut, dass ich immer mal einen Eindruck bekomme. Aber das Landkaufteam oder Expeditionsteam, die sind natürlich deutlich länger unterwegs. Die waren jetzt gerade 4 Wochen in Kanada gemeinsam am Stück. Und das war auch nicht die einzige Expedition dieses Jahr, sodass da wirklich ja sehr viel Zeit drauf geht. Und es aber ganz wichtig ist, weil wir können ja aus Deutschland immer viel erzählen, aber es ist wichtig, dass jemand vor Ort ist, ne? Und deswegen haben wir auch in Kanada und auch in Peru jeweils ein Team sitzen, was dauerhaft dort ist. Also es ist nicht so, dass wir alles aus Deutschland heraus machen, überhaupt nie, sondern wir reisen viel, haben aber auch ein Team vor Ort, was sich eben tatsächlich um die Gebiete kümmert, besonders in Peru.
Und hast du schon mal das Zelt morgens aufgemacht und dann guckt irgendwie, ich weiß nicht, der so und so Papagei rein? Oder also ist es schon mal zu ja, seltsamen, faszinierenden Begegnungen gekommen?
Tatsächlich eigentlich nie, weil, wie soll ich sagen, man ist ja in der Natur, man hat so das Gefühl, oh, jetzt kommt hier jeden Moment ein Bär um die Ecke oder so, aber die Tiere nehmen das schon, ehrlich gesagt, ziemlich gut wahr und wenn, dann erschrecken die sich selber, wenn man sich mal trifft. Also es ist nicht so, dass die einen im Camp heimsuchen irgendwie und dann müsste man Angst haben, sondern es ist eigentlich ein ganz anderes Verhältnis. Man hat ja dort einen ganz anderen Respekt vor der Natur und ich glaube, das ist auch im gegenseitigen Einverständnis. Also so funktioniert das normalerweise, wenn man dann da draußen ist. Man wird viel geerdeter, wenn man wirklich dann mittendrin steht und begreift eigentlich, dass man selber gar nicht so wichtig ist und eigentlich, dass nur im gemeinsamen Einklang irgendwie der Schlüssel liegt, zu koexistieren. Und das ist eigentlich auch eine Botschaft, die ich aus dem Wald immer wieder mitgenommen habe und die ich natürlich gerne auch den Hörern hier mal mitteile. Ja, also da braucht man keine Angst haben. Der Wald ist jetzt kein Monster oder irgendwas in der Form und es werden keine Tiere, die dich jeden Moment auffressen wollen, sondern es ist eigentlich ein Ökosystem, was tatsächlich ja wunderschön ist und wovor man überhaupt keine Angst braucht. Was einfach nur erlebt werden möchte, ne? Und wo wir uns als Menschen ja auch früher ganz normal bewegt haben. Also mittlerweile ja nun anders wegen Komfortzone und so, aber das kann man doch gerne mal in Kauf nehmen, ne? Dann der Isomatte und am Feuer zu liegen. Finde ich eigentlich die schönste Zeit im Leben.
Ja, das stimmt. Die intensivste oder ist wahrscheinlich sehr, sehr intensiv.
Ja.
Ja, genau. Ja. Euer größter Erfolg bisher?
Also der größte Erfolg, ich würde den gerne aufsplitten, aber der größte Erfolg ist natürlich, dass wir ja über 15 Millionen Quadratmeter Regenwald rechtssicher langfristig schützen konnten. Einige Quadratmeter warten gerade noch auf Paten und weiß auch, es kommt noch ein richtig großes Landstück jetzt gerade im Moment dazu. Also da vergrößern wir uns immer wieder, aber ich denke mal, die größte Leistung der Stiftung ist, dass es so lange schon besteht, dass es so ein festes Gerüst hat, sattelfest ist in der Richtung, in der sie schwimmt oder fährt, gesteuert wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil vielleicht noch ein Erfolg daraus entspringt, nämlich Nachwuchsarbeit. Also das heißt, manche Kinder, die bei Spendenläufen mitgemacht haben vor vielen Jahren, die sind mittlerweile unser Chef oder Chefin geworden. Die sitzen im Stiftungsrat, sind im operativen Team oder ja an irgendeiner Stelle weiter ehrenamtlich aktiv. Und ich glaube, das ist so einer der größten Erfolge, nämlich ein sinnvolles, cooles, attraktives Konzept, wo die Natur natürlich die Hauptrolle spielt, an die es angepasst ist, was aber uns Menschen begeistert und generationenübergreifend Bestand hat. Ich glaube, das ist so die größte Leistung, weil die Quadratmeter kommen dann von selber. Das merken wir jetzt gerade in den letzten Jahren, weil unser Konzept sehr viel Sinn macht und wertvoll ist. Und genau, die Menschen aber, die hier arbeiten, sind auch ein Erfolg auf jeden Fall, ja. Macht richtig Spaß hier.
Ja, ach, das glaube ich, das merkt man auch total. Und ich finde es so schön, dass es bei euch so transparent ist. Also ich bin natürlich vorher auf eurer Seite gesurft und habe mich mal umgeguckt und ja, bin auch Patin von ein paar Quadratmetern Regenwald. Und es ist, das kann ich auch jedem jetzt schon mal empfehlen. Normalerweise sage ich das am Ende, aber es ist einfach super easy, dadurch sich zu klicken und alles sehr, sehr transparent. Also ich finde, man fühlt sich richtig gut aufgehoben. Das ist eine echt schöne Sache. Jetzt hattest du vorhin schon mal von Bildung gesprochen, dass das eben auch ganz wichtig ist bei euch. Möchtest du noch kurz was über eure Bildungsprojekte oder eure Bildungsarbeit erzählen? Also wie holt ihr diese jungen Menschen ab, von denen du gerade gesprochen hast, dass einige schon eure Chefs sind?
Ja, also wie holen wir die ab, ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite halten wir natürlich Vorträge zum Thema Regenwald, Umweltschutz, intakte Ökosysteme, Fragezeichen, was bedeutet das? Und erklären mal so ein Stück weit, so wie jetzt hier auch gerade im Podcast, warum es wichtig ist, Ökosysteme als solches zu erhalten, statt einzelne Bäume irgendwo als Plantage, als Nutzwald zu halten, wie wir es in Deutschland eben machen und da eben für Aufklärung zu sorgen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir das Bewusstsein für Natur und generell für Nachhaltigkeit stärken. Und ich glaube, mit den beiden Themen hat man es dann eigentlich schon, weil dann können die Kinder oder jugendlichen Menschen da draußen sich eigentlich nämlich sofort engagieren, wenn sie die 2, 3 Mechanismen verstanden haben, verinnerlicht haben und sich eben einsetzen. Und ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept, weil es relativ einfach ist. Jeder kann hier mitmachen. Jeder Hörer, der was hört, kann sich hier einbringen. Natürlich zunächst mal mit Spenden, das ist klar. Aber an irgendeiner Stelle, wenn es wirklich ernst gemeint ist, natürlich auch so, das ist eh klar. Und darüber freuen wir uns ja auch. Und das ist, glaube ich, so das Erfolgsmoment, ja.
Möchtest du, bevor wir zum Schluss kommen, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das könnten wir gut nochmal beleuchten, da können wir nochmal drauf gucken. Vielleicht zum Thema Drohnen?
Ja, also zum Thema Drohnen kann ich sagen, also zum Thema Digitalisierung ist wirklich an verschiedenen Stellen vom Ökosystem, wenn man den sich jetzt so dreidimensional vorstellt, haben wir Anknüpfungspunkte und wollen dem Spender oder Spenderin oder auch zu unserer eigenen Forschung eben wirklich Sichtbarkeiten schaffen. Und das machen wir schon sehr lange. Da sind wir, ich glaube, weltweit so eins der coolsten oder erfolgreichsten Projekte in dem Bereich, weil wir das wirklich schon ziemlich intensiv verfolgen. Und ja, am Ende kann man mit uns eben echt was bewegen. Und jeder, der jetzt gerade mitzuhört, der für seine eigene Firma vielleicht auch was tun möchte oder mal ein cooles Weihnachtsgeschenk schnüren möchte. Vielleicht kann man es auch in der Form mal verpacken, kann sich bei uns melden. Es muss ja nicht immer über das Thema CO2 oder Kompensation kommen, sondern einfach nur der Natur Danke zu sagen, einen Unterschied zu machen und tatsächlich ja mal ein bisschen was Außergewöhnliches vielleicht auch zu verschenken. Und da kann man sich einfach bei uns melden oder auf unsere Spendenplattform gehen und an der Stelle dann auch schon was spenden, weil es ist nämlich eigentlich total einfach.
Ja, das stimmt. Kann ich nur bestätigen.
Ja, ansonsten würde mich natürlich interessieren, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden und wie war dein Spendenprozess? Also für welches Landstück hast du dich denn entschieden und wie war das so für dich? Ging das einfach oder erzähl mal von deinem Erlebnis, würde mich auch mal interessieren.
Ja, also wie bin ich auf euch aufmerksam geworden? Ich glaube durch Instagram, über Instagram. Und ich weiß gar nicht, wie rum sich das bedingt hat. Aber ihr habt auch mal mit Rehkitz Retter e.V., mit denen habt ihr mal was zusammen gemacht. Und das war, glaube ich, in euren Story-Highlights oder in deren. Mhm. Und Rehkitz Retter e.V. war nämlich auch bei mir im Podcast.
Ah ja.
Ja, das war ganz schön. Und dann fand ich das bei euch eben einfach super klar, super transparent und Regenwald für 1 Euro. Wie gesagt, wie schnell gibt man 1 Euro irgendwo für irgendwas aus? Ist natürlich schon eine sehr, sehr coole Sache. Und dann bin ich ein bisschen auf eurer Seite gesurft und dann habe ich gedacht, ich schreibe euch mal an. Denn ja, dieser Podcast oder ich habe diesen Podcast gegründet, damit eben noch mehr Gutes in die Welt kommen kann. Und ich finde, das ist einfach eine total schöne, gute, einfache Idee, wo man sich wirklich ganz, ganz easy peasy engagieren kann. Man hat, wie du schon gesagt hast, also man gibt einmal die Euros aus, die man gerne möchte, bekommt alles einfach so zugeschickt, gar kein Problem. Man hat damit hinterher überhaupt nichts mehr zu tun, keine Arbeit und es ist einfach nur ein richtig schönes Gefühl. Und es ist eine sehr, sehr nette und nützliche Sache. Gerade wo wir ja alle im Moment von Nachhaltigkeit und CO2-Ausgleich und was kann man denn tun und wie kann man es für zukünftige Generationen irgendwie sichern und schützen. Und ja, ich finde, das ist echt das perfekte Paket, ne? Und dann seid ihr so nahbar. Man kann direkt bei euch einsteigen. Ist mega gut. Mega gute Sache. Gerne mehr davon.
Freut mich. Und du hast doch, nachdem du gespendet hast, deine Patenschaftsurkunde bekommen, die natürlich jeder bekommt.
Und die habe ich bekommen.
Spendenbescheinigung, also das sind ja die zwei entscheidende Sachen, die man nach seiner Spende dann auch bei uns bekommt.
Ja.
Cool. Ja, nee, viele hängen die sich nämlich auch ins Zimmer oder mal in die Firma. Vielleicht kann ich dazu noch was sagen, weil wie kann man sich als Organisation, als Firma engagieren? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele suchen nach einem coolen Projekt, was authentisch ist, was wirklich stattfindet, was man so als Firma auch verkörpern kann. Nicht bloß, um Arbeitgeber-Marketing zu machen, um sich attraktiv für neue MitarbeiterInnen zu machen, sondern tatsächlich, um auch so eine Legacy zu bestreiten und wirklich einen Firmenwald, einen Corporate Forest zu gründen, der nämlich immer wächst, jedes Jahr Stück für Stück. Und das kann man mit uns machen. Man kann beispielsweise 1% vom Umsatz spenden. Man kann 1 Quadratmeter pro Produkt oder Service, Dienstleistung oder sowas verknüpfen. Tatsächlich richtig cool mittlerweile bei uns, weil wir so digital sind, kann man sogar einzelne QR-Codes auf Produkte drucken, wo man dann tatsächlich, wenn man das Produkt kauft oder den QR-Code scannt, in den Regenwald fliegt und natürlich den Quadratmeter sieht. Individuell für dieses Produkt, was im Regal steht, nimmt man das nächste Produkt, dann kommt der andere Quadratmeter raus. Also man wird wirklich belohnt als Kunde, sich auch vielleicht für ein Produkt entschieden zu haben, was dann wirklich was Wirkungsorientiertes leistet. An der Stelle kann ich nur jeden motivieren, entweder Wald auch zu verschenken, mal statt einem Vertriebsgeschenk oder Mitarbeiter-Weihnachtsgeschenk, weil da sind ja viele auch echt überschüttet im Jahr und dann macht es echt mal einen Unterschied, wenn man sich was Sinnvolles aussucht und am Ende dann tatsächlich einen Firmenwald zu begründen und den jedes Jahr wachsen zu lassen, in einer langfristigen Perspektive mit dem Gewissen, dass man da auch was Sinnvolles, was Wertvolles für die Nachwahl tut. Und am Ende kann man den natürlich auch besuchen und bekommt von uns ganz viel Material, weil du ja auch über Instagram auf uns aufmerksam geworden ist. Kommunikation, Transparenz, Bilder und Nachvollziehbarkeit ist eine unserer Grundfesten. Und genau, das kann man eben mit uns gemeinsam dann auch wirklich auf die Bahn bringen.
Ja, genau. Und es funktioniert einfach auch wirklich reibungslos. Also das ist echt, das kann ich jetzt hier schon sagen. Also es ist wirklich, wirklich einfach das Rundum-Sorglos-Paket. Das finde ich auch nochmal so schön, dass ihr eben Bestehendes schützt. Denn wie gesagt, alle Leute, habe ich gerade so das Gefühl, wollen Bäume pflanzen und tun das ja ganz oft auch. Und jetzt war es letztens so, ich engagiere mich noch bei einer anderen Sache, dass ganz viele Bäume, Setzlinge einfach über waren. Das heißt, die Firmen oder die Produkte haben Bäume gekauft, Setzlinge gekauft und am Ende hatte aber niemand die Fläche oder die Erlaubnis oder wusste mehr wohin mit diesen Bäumen und dann sollte das verteilt werden, damit diese Bäume eben doch eine Chance haben, irgendwo eingepflanzt zu werden und es waren wirklich mehrere 10.000 Bäume einfach über. wo dann eben über diese andere Organisation geguckt wurde, Mensch, in was für Kanäle kann man das noch geben? Und wenn sich's die Privatpersonen, damit es nicht weggeschmissen werden muss, in den eigenen Garten pflanzen, da denke ich mir auch, ist das, was ihr macht, ja wesentlich einfacher, total strukturiert und ja, die viel, viel bessere Lösung, als wenn man Setzlinge irgendwo stehen hat und jeder denkt, ach ja, cool, ich pflanze einen Baum und am Ende klappt es dann aber doch nicht, weil es am Grundstück scheitert oder so.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall viele Projekte, die schlecht gemonitort sind oder wo es eben Probleme gibt, weil das einfache Pflanzen auch nie einfach so leicht ist, wie man sich's immer vorstellt. Wir haben das ja selber mal in Dresden gemacht mit einem Projekt, wo wir für jeden Dresdner einen Setzling in die Erde gebracht haben, über 100.000 Setzlinge hier gepflanzt haben, weil Bäume pflanzen an sich eine gute Sache ist, wenn sie denn gut gemacht ist. Und wie du gerade erzählt hast, kann da ganz viel schief gehen. Und ja, die Klimawirkung oder die Klimarelevanz dieser Setzlinge, die dann in 25 oder 50 Jahren dann irgendwann mal ihren positiven Klimarucksack verlieren, die steht dann halt in Frage, ob sie es wirklich schaffen bis dahin. Und das ganze Monitoring und auch die Arten, die gepflanzt werden, die stehen halt immer so ein bisschen in Frage, ob das wirklich gut gemacht ist. Aber für eine Sache ist Bäume pflanzen nämlich gut, für das Thema Umweltbildung, um sich mal selber die Hände dreckig zu machen, gerade für viele, ich sag mal, Menschen aus urbanen Räumen, die da vielleicht gar keinen Bezug haben. Da kann das schon mal sinnvoll sein, ist aber jetzt nie wirklich klimarelevant. Und eigentlich kann der Wald das wirklich selber. Also jeder Euro, den man irgendwo einsetzt, man muss ja immer bewerten, was zahlt der irgendwie irgendwo aus. Und ich denke, gerade wenn man Projekte hier in Deutschland macht, dann bewirkt der Euro viel, viel weniger hier in Deutschland bei uns als jetzt irgendwo anders auf der Welt, wo wir jetzt zum Beispiel gerade unterwegs sind. Gerade für den Zeitpunkt jetzt und heute und im Hinblick auf Klimawandel, denke ich mal, da ist unser Projekt oder auch viele andere, die es da draußen gibt, die gut gemacht sind, dann doch die bessere Wahl. Und Bäume pflanzen ist, kann jetzt nie das Mantra sein, weil dazu gibt's viel zu viel schöne Natur, die jeden Tag verschwindet und unwiederbringlich zerstört wird. Und ich glaube, die ist es wirklich erstmal wert zu schützen, bevor man anfängt, selber irgendwo wieder rum zu pflanzen und Einfluss auf die Natur zu nehmen. Weil, wie gesagt, am Anfang schon, sich zurückzuhalten und die Natur machen zu lassen, ist das Einfachste, um sich tatsächlich resilient und gut beständig für die Zukunft dann dastehen zu haben, ne?
Ja, und die Natur weiß es ja am besten. Also die macht es schon, wie du auch gesagt hast, seit Jahrhunderten so. Und so gut kann der Mensch es halt niemals nachbauen. Auch wenn man jetzt ganz viele 1.000 Euro und 1.000.000 Euro an Renaturierungsgeld ausgibt, ist es gefühlt bei euch ziemlich gut aufgehoben.
Ja, also das auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele gute Projekte. Und ja, da ist es halt schwer zu unterscheiden. Ich denke mal, bei uns hat man die Sicherheit, dass man halt eine wichtige Sache, nämlich den Bestandsschutz von Urwäldern sicherstellt und hat eben diese Frage schon mal gar nicht. Und das ist ganz wichtig, zumal die eben wirklich bei uns mit absoluter Klimarelevanz beantwortet wird und sehr wirkungsorientiert ist und man auch jeden Meter nachvollziehen kann, jeden Quadratmeter. Und ich glaube, das ist halt wirklich ein großer Unterschied, auch gerade zum Thema Vertrauen. Und ja, da leisten wir halt schon seit vielen Jahren eine ganz andere Arbeit und einen ganz anderen Ansatz.
Was ist eure größte Vision oder wo sollte es am allerliebsten hingehen?
Also unsere Vision ist es, bis zum Jahr 2050 die letzten 2,8%, von denen ich die ganze Zeit spreche, intakter Landlebensräume zu schützen, zu kaufen, unter Schutz zu stellen langfristig. Und wir sind der Meinung, wenn wir das bis dahin nicht geschafft haben, die Prozente, die bis dahin fehlen, die werden dann wahrscheinlich abgeholzt oder zerstört sein. Und das ist eben unsere große Aufgabe an der Stelle. Und dafür stehen wir hier jeden Tag ein.
Super. Vielen Dank. Vielen Dank, Yoshi. Hab einen super schönen Tag. Es war mir eine große Freude, mit dir gesprochen zu haben.
Katrin, vielen Dank auch an dich und an alle Zuhörer, dass ihr dabei gewesen seid. Besucht uns gerne mal auf www.wilderness-international.org und dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag.
Ja, danke dir auch. Ciao.
Tschüss.